Und dementsprechend ist Gesundheitsförderung, durch Sport, eben nicht nur ein Luxus, sondern Must-Have. Genau wie Zähne putzen. Es muss nicht immer Freude machen, macht es aber meistens, aber ich muss es tun.
Stellt euch vor, es ist Dienstagabend. Der Terminkalender war voll, der Kopf ist müde, der Rücken schmerzt vom vielen Sitzen und irgendwo auf dem Sofa liegt die Jogginghose. Leider nicht zum Joggen, denn du liegst daneben. Der Vorsatz, endlich wieder mehr Sport zu treiben, ist ein gutes halbes Jahr her. Zu Silvester noch hast du auf die guten neuen Vorsätze angestoßen. Heute steht dieser Vorsatz noch irgendwo im Raum oder eher er liegt. Genau wie du ja selbst. Und irgendwo dazwischen steht die Frage, warum fällt es uns so schwer, etwas zu tun, von dem wir ganz genau wissen, wie gut es uns eigentlich tut. Willkommen bei Gesund in Sport Deutschland, dem Podcast für Gesundheit, Sport und Bewegung des Deutschen Olympischen Sportbundes. Heute mit hochkarätigen Gästen, die uns hoffentlich bei der Herausforderung helfen können, wie es uns gelingt, Sport in den Alltag zu integrieren. Professor Ingo Frohböse ist da, einer der bekanntesten Sportwissenschaftler Deutschlands, bekannt aus Funk und Fernsehen sowie zahlreiche Bücher, lehrte an der Deutschen Sporthochschule Köln, jetzt noch mit Gastlehrauftrag dort seit Jahrzehnten zur Gesundheitsförderung durch Bewegung und der bewegungsorientierten Prävention und Rehabilitation. Er hat ein besonderes Talent dafür, Wissenschaft so zu erklären, dass man direkt loslaufen möchte. Ingo, hallo.
Ich grüße dich auch, Daniel.
Und Dr. Michael Kleber ist bei uns beim DOSB verantwortlich für das Ressort Breiten- und Gesundheitssport. Er denkt Bewegung nicht nur starr auf dem Papier, sondern zieht mit seinem Team die Strippen zwischen Vereinssport, den Krankenkassen, Sportwissenschaft und Medizin und der Politik. Er bringt die Perspektive aus der Praxis mit und das Wissen, wie man Menschen dort erreicht, wo sie gerade stehen. Michael, grüß dich.
Hallo Daniel, ich grüße dich.
Ingo, warum fällt es uns oft so schwer, Sport zu treiben, obwohl wir eigentlich ganz genau wissen, wie gut das für uns ist?
Ja, weil natürlich wir alle ein wenig davon abgehalten werden, weil unser Körper eine Energiesparinstitution ist. Der möchte gar nicht, weil er muss das, was er so gerade gegessen hat, möchte er gerne verwahren und vor allen Dingen speichern. Das heißt also, wir sind nicht dafür geeicht, letztendlich laufen zu gehen oder ins Fitnessstudio zu gehen. Wir haben ganz andere Bedürfnisse früher von der Evolution mitbekommen, nämlich unsere Lebensmittel zu besorgen, unseren Acker zu bewirtschaften, Tiere zu jagen. Aber das müssen wir heutzutage nicht mehr. Und insofern ist das, was wir gerade erleben, völlig normal. Die Evolution hat uns eben nicht gesagt, dass das Laufen zu unserem täglichen Dasein gehören müsste.
Na, dann würde ich sagen, habe ich schon mal eine gute Speicherfunktion auf jeden Fall. Was sind so die größten Ausreden, Ingo, die Menschen vorschieben, um nicht zum Sport zu gehen? Und wie können wir die irgendwie entkräften oder abschütteln?
Also die größte Ausrede ist natürlich, ich habe keine Zeit. Das ist so das, was ich am meisten höre. Und die Entkräftung ist relativ einfach zu machen. Eine Woche hat 168 Stunden. Und wenn du 3 oder 4 Mal in der Woche laufen gehst oder etwas anderes tust, hast du immer noch 164 Stunden zur Verfügung. Das heißt also, man investiert vielleicht noch nicht einmal 1% in seine Zeit in die körperliche Aktivität, profitierte aber unendlich von. Also insofern ist, glaube ich, der Zeitfaktor niemals relevant, weil es gibt so viel verschwendete Ressourcen, insbesondere was das Zeitbudget von uns allen betrifft. Also insofern, ja, das kann man leicht entkräften.
Jetzt würde ich die Diskussion ein bisschen ankitzeln wollen. Ist es wirklich besser, sich im Sportverein zu bewegen, als zum Beispiel allein im Fitnessstudio oder mit YouTube-Videos oder einer Bewegungs-App?
Die Frage war sicherlich an mich gemünzt, lieber Daniel.
An euch beide gleich.
Dann, Ingo, bin ich mal so frei und würde mal als erstes darauf antworten, weil meine Antwort wird natürlich nicht erstaunlich sein. Also natürlich hat eine sportliche Aktivität im Kontext von Sportverein nochmal andere Vorteile als jetzt selbstorganisiertes Training oder eben Bewegung vor YouTube-Channels und Ähnliches. Das hängt ein Stück weit damit zusammen, dass Sportvereine nachgewiesenermaßen eine hohe Bindekraft haben. Das heißt, es gibt eine hohe Identifikation mit den Sportvereinen. Und im Sportverein passiert ja deutlich mehr als nur Sport und Bewegung. Es geht um Geselligkeit, es geht um Vergemeinschaftungseffekte, es geht um soziale Teilhabe und miteinander Sport erleben. Also man hat früher so schön gesagt, Sport treiben ist im Verein am schönsten. Ich möchte aber auch betonen, dass es zunächst so ist, es gibt so viele Wege zu Bewegung und Sport, wie es Menschen gibt. Also es muss auch individuell zugeschnitten und passfähig sein für die jeweiligen Personen. Das heißt, für den einen ist der Sportverein vielleicht gerade das Richtige, für den anderen, der eher die Anonymität liebt, und da ist vielleicht ein Fitnessstudio das Richtige. Ja. Oder wenn man irgendwie zeitlich stark eingeschränkt ist, muss man vielleicht selbst organisiert wirklich seinen Sport für sich planen und organisieren und durchführen.
Also ich würde noch gerne was ergänzen. Es ist ja eine Frage auch der Kompetenzvermittlung. Das heißt also, auf wen treffe ich dort im Verein? Also in einer Struktur und was für Informationen bekomme ich dort? Und da ist bei YouTube beispielsweise, wenn wir also mal die Videos nehmen, ja keine Qualitätssicherung in dem Sinne, wie wir es uns vorstellen würden, gegeben. Das bedeutet also, dass ich mich manchmal in Hände gebe, auf Irrwege, die mich auf Irrwege führen, und das ist natürlich hochgefährlich. Also insofern, das, was Mischa gesagt hat, ist sicher richtig. Der Sportverein hat ja viel weitere, größere Ressourcen. Ich bin ja auch Präsident von zwei Vereinen. Und das ist mir auch wichtig, weil Sporttreiben im Verein eben anders ist als das Individuelle. Ich treibe es individuell, aufgrund dessen, weil ich Flexibilität brauche. Ich weiß aber, wie es geht. Und das ist der große Unterschied. Viele Menschen brauchen Anleitung, Moderation, Coaching, damit sie es denn richtig machen, damit sie auch der Effekt einstellt. Und wenn das nicht richtig stattfindet, verlieren wir sie auch für den Sport, im Sport. Und dementsprechend muss der Einstieg immer sein, begib dich in kompetente Hände, und die findet man natürlich sehr viel einfacher in einem Verein.
Wenn ich das noch ergänzen darf, also zum einen ist der Hinweis auf die Qualität unter einer Kursleitung, unter einem Übungsleiter natürlich absolut richtig. Aber zum anderen müssen wir natürlich auch sehen, dass wir vor zunehmend große Herausforderungen gestellt sind im Hinblick auf absolut chronische Bewegungsverweigerer. Und hier ist, glaube ich, erstmal eine Initialzündung oft notwendig. Und die muss vielleicht auch nicht unbedingt im Sportverein passieren. Also generell müssen wir uns Gedanken machen im Hinblick auf Bewegungsförderung, wie wir auch Bewegungsförderung im Alltag weiter optimieren und wie wir zielgenaue Angebote schalten. Das machen wir auch im Sportverein durch einen bunten Strauß an Angeboten, beispielsweise ein Qualitätssiegel Sport pro Gesundheit für Präventionskurse, Krankenkassenbezuschuss, spricht wirklich Wiedereinsteiger und Nichtbeweger an, ganz gezielt, soll erstmal die Menschen wieder in die Vereine bringen, dass sie dort auch sehen, da sind Menschen wie du und ich, da sind nicht nur Top-Athleten mit Astralkörper, und dann erstmal wieder eine gewisse Freude an Bewegung in der Gemeinschaft zu entwickeln, natürlich unter Kursanleitungen mit hoher Qualität und weiterer motivationaler Anreizsetzungen wie Krankenkassenbezuschussung etc. Wir haben aber auch Menschen, die schon Vorschädigungen haben, die werden dann eher in einer Reha-Sportgruppe über eine Reha-Sportverordnung gut aufgehoben. Aber wir haben darüber hinaus natürlich auch viele Angebote für sportaffine, für noch leistungsfähige Personen, egal welchen Alters. Also auch im Bereich der älteren und Hochaltrigen gibt es durchaus leistungsfähige Personen, die beispielsweise das deutsche Sportabzeichen und Ähnliches machen können. Also der Vorteil der Vereine ist zum einen die Qualität in der Begleitung über Trainer und Übungsleiter, auf der anderen Seite auch diese bunte Vielfalt an Angeboten für unterschiedliche Zielgruppen mit unterschiedlicher physischer Voraussetzung. Und hier denke ich, dass die Sportvereine wirklich vom Gesamtportfolio unschlagbar sind und damit auch die eigentliche Zielsetzung, nämlich eine nachhaltige Veränderung des Lebensstils hin zu mehr Bewegung in den Vereinen dann eher gewährleistet ist, weil man, wie gesagt, dann auch noch die Effekte der Geselligkeit, der Vergemeinschaftung hat. Also das Training, wenn man in der Gruppe trainiert oder mit einem Trainingspartner, hat immer noch mal eine andere Anreizsetzung, eine andere Verbindlichkeit, weil man die anderen nicht hängen lassen will, weil man nicht alleine agiert und es schwierig, dann nicht so einfach ist, irgendwie den inneren Schweinehund siegen zu lassen.
Mischa, gehen wir ganz kurz nochmal darauf ein. Jetzt hast du schon ein paar Begrifflichkeiten da reingestreut, da wollen wir vielleicht nochmal ein bisschen Klärung schaffen. Gesundheitssport, Breitensport, Reha-Sport, in der Folge wollen wir uns vielleicht ein bisschen dem Gesundheitssport annähern. So viele Begrifflichkeiten gibt's da. Was ist denn eigentlich Gesundheitssport? Was verstehen wir darunter?
Also aus Sicht des Deutschen Olympischen Sportbundes und seiner Mitgliedsorganisation gibt es hier eine gemeinsame Definition und gemeinsames Verständnis. Gesundheitssport ist ein explizites Training, was auf die Steigerung des Gesundheitszustandes oder die Stabilisierung abzielt und untergliedert sich in zwei Bereiche. Zum einen der Präventionssport bei noch gesunden Menschen, Und auf der anderen Seite, das sind dann eben die Präventionskurse, wie vorhin genannt, unter Sport pro Gesundheit beispielsweise mit Krankenkassenbezuschussung oder auf der anderen Seite der Rehabilitationssport. Und hier sind es dann die Reha-Sportgruppen, wo man eine Reha-Sportverordnung über den Arzt benötigt. Das ist für uns eng gefasst der Gesundheitssport bei hohem Qualitätsniveau. Und auf der anderen Seite haben wir aber noch eine bunte Vielfalt an gesundheitsorientierten Breitensportangebote, die auch so ein bisschen in den Fitnessbereich gehen. So, also das ist all das jenseits des Hochleistungs- und Spitzensports, den ich, glaube ich, nicht weiter erörtern muss. Den kennen wir alle aus dem Fernsehen.
Hm. Ingo, welche Vorteile hat das denn, Gesundheitssport zu treiben? Also Sport treiben ist klar, logisch, tut uns allen erstmal gut. Jetzt explizit Gesundheitssport hat Mischa eben so ein bisschen eingegrenzt. Warum sollten wir das tun?
Also letztendlich ist Sport nicht gleich Sport, das muss man schon ganz klar sagen. Und es gibt noch viele, die den Sport eben ja mit einem völlig anderen Ziel betreiben. Zum Beispiel Vorbereitung auf den Marathon, Vorbereitung auf irgendetwas. Das ist nicht gesund. Das muss auch nicht gesund sein, weil es letztendlich eine gewisse Zielorientierung hat. Das heißt also, nicht jedes Sporttreiben hat das Ziel, gesundheitswirkende positive Effekte quasi hinter sich zu haben. Und das ist der große Benefit, den wir brauchen für unsere Gesellschaft insbesondere, denn wir haben ja das große Problem des Bewegungsmangels und seinen Folgen. Und genau darauf zielt also der Gesundheitssport letztendlich ab. Die ganzen Folgen, sind sie denn schon eingetreten, beispielsweise im Bereich der Rehabilitation, die ganzen lebensstilbedingten Konsequenzen daraus, also Bewegungsmangel als Hauptursache, diese zu bekämpfen, zu minimieren oder gar nicht auftreten. So ist das eine. Oder zum Zweiten eben im Sinne der Prävention, wenn wir noch gesunde Personen vor uns haben, die einfach dazu übergehen, Sport zu treiben, weil sie ihre Vitalität, ihre Leistungsfähigkeit einfach auch erhalten wollen, Alterungsprozesse deutlich später eintreten lassen. Typisches Thema Longevity, was wir ja gerade sehr, sehr populär haben. Aber es geht auch letztendlich darum, zum Beispiel Pflegebedürftigkeit zu vermeiden und. Das bedeutet also, ja, Gesundheit zu stabilisieren und zu lernen, wie mache ich das? Eigentlich, das steckt so ein bisschen hinter dem Gesundheitssport, was wir alle machen sollten, denn Bewegung ist ein Lebensmittel. Und wir brauchen, genau wie wir essen, brauchen wir körperliche Aktivität, weil es ist ein Lebensmittel zum Erhalt unserer Vitalität, unserer Funktion, unserer Gesundheit. Ohne dass wir das tun, werden wir krank. Und genau das erleben wir gerade. Und dementsprechend ist Gesundheitsförderung, dieser Sport, eben nicht nur ein Luxus, sondern Must-Have. Genau wie Zähne putzen, es muss nicht immer Freude machen, macht es aber meistens, aber ich muss es tun, damit es eben nicht passiert, dass Karies im Sinne der Veränderung im Körper auftritt.
Das ist schon mal ein leidenschaftliches Plädoyer. Jetzt nochmal, um auf mein Beispiel zurückzukommen vom Einstieg dieses Podcasts. Da habe ich ja gesagt, naja, wir liegen alle gerne auf der Couch. Wir wissen jetzt auch, warum das so ist, biologisch betrachtet. Warum ist es denn so viel einfacher, wenn wir gemeinsam Sport machen? Warum hat das einen Einfluss auf die Motivation, vielleicht auch auf das Durchhaltevermögen?
Ja, also jeder kennt ja diesen Effekt, wenn man gemeinsam Sport treibt, das zieht einen mit, das treibt einen ein Stück weit in die Verbindlichkeit mit rein. Also man überlegt sich zweimal, ob man seine Trainingskollegen hängen lässt oder ob man dann auch mal zum Training geht, wenn einem nicht der Sinn danach ist. Also das ist dieser große Vorteil in Bezug auf das Sporttreiben in den Vereinen. Und wir sehen ja den Gesundheitssport letztendlich als ein Durchgangstor hin zur Auslagerung in den Breitensport, in den normalen Sportbetrieb. Weil wenn wir die Menschen erstmal begeistert haben, ob jetzt für Badminton, ob für Turnen, ob für Schwimmen oder für Fußball, dann ist eben sichergestellt, es ist 2-3 Mal die Woche Training. Das muss auch gar nicht leistungsorientiert sein. Es gibt dann auf unterschiedlichem Leistungsniveau auch irgendwelche Wettkämpfe noch am Wochenende etc. Da ist ausreichend Bewegung gemäß der nationalen Empfehlung für Bewegung und Bewegungsförderung sichergestellt. Also ist gewissermaßen ein Gesundheitssport, ob jetzt als Präventionssport oder Reha-Sport gedacht, so ein Stück weit erstmal eine Initialzündung, eine Anreizsetzung, auch nochmal gekoppelt an andere Vorteile wie Krankenkassenfinanzierung bei Reha-Sportgruppen oder eben eine Bezuschussung im Bereich der Präventionskurse wie bei Sport pro Gesundheit. Aber auch hier ist es so, dass man eine andere Form der Verbindlichkeit hat, wenn man vom Arzt auf Anraten verwiesen wird in einen Präventionskurs, Diskurs eine regelmäßige Teilnahme dann nachweisen muss, um diese finanzielle Bezuschussung zu bekommen. So, aber von dieser extrinsischen Motivation soll sich ja immer mehr eine intrinsische Motivation entwickeln und wirklich auch eine augenöffnende Funktion. Im Sportverein sind Menschen wie du und ich, das ist gesellig, das ist kein Hochleistungssport, sondern die breite Masse in Deutschland, die Mitglieder in unseren Mitgliedsorganisationen mit fast 29 Millionen Mitgliedschaften inzwischen, auch wenn da die eine oder andere Doppelmitgliedschaft mitgezählt ist, das ist natürlich alles andere als Hochleistungssport. Und das ist so ein bisschen der Weg. Und das kann natürlich helfen, den inneren Schweinehund ein Stück weit zu besiegen, weil nicht jeder ist so diszipliniert, dass er sich den Wecker stellt, für sich allein quasi den Wettkampf gegen sich selbst antritt. Das ist erfahrungsgemäß schwierig. Einige sehr strukturierte und disziplinierte Menschen bekommen das hin, aber das sind in der Regel auch nicht unbedingt die chronischen Bewegungsmuffel. Das sind ja die, die eine besondere Trägheit entwickelt haben und gegen diese moderne Trägheit in der schnelllebigen Gesellschaft muss man eben bestimmte Angebote stellen und das versuchen wir als organisierter Sport.
Räumen wir doch mal mit dem Klischee auf. Nicht jeder Mensch hat unbedingt ein starkes Selbstvertrauen und sagt, weißt du was, ich stehe jetzt auf morgens, abends gehe ich in den Sportverein, ich gucke mir das an, macht mir vielleicht Spaß, wenn nicht, gehe ich woanders hin. Sondern man hat gewisse Klischees im Kopf, man hat vielleicht auch gewisse Befürchtungen, man ist übergewichtig oder hat eine Behinderung oder eine Einschränkung, die einem vielleicht erstmal sagt, ah, ich weiß nicht, ob ich da gut reinpasse in den Sportverein. Wie gehe ich denn damit um? Ingo, hast du einen Tipp?
Also letztendlich ist es so, dass in der Tat jede Jeck ist anders, wie wir in Köln sagen, und so soll es ja auch sein. Und für jeden gibt es auch ein Angebot. Und ich glaube, da sind Vereine oder überhaupt Sportorganisationen in der Lage, das auch so aufzunehmen und die Menschen so zu führen und zu coachen. Jeder hat natürlich eine gewisse Barriere, wenn er jahrelang keinen Sport getrieben hat, den ersten Schritt zu machen. Und ich glaube, da müssen wir die Menschen unterstützen, dass dieser erste Schritt hier ist der wichtigste, den musst du losgehen. Und das beginnt damit, dass du einen richtigen Vorsatz bildest, einen richtigen für dich selber. Dieser Vorsatz lautet, ich werde morgen um 9 Uhr dorthin gehen. Das heißt also, wenn ich einen klaren Vertrag mit mir so innerlich schließe, ist das der erste wichtige Schritt. Und da muss ich auch ehrlich mit mir sein. Und diese Ehrlichkeit heißt, ich muss wissen, was ich kann und ich muss wissen, was ich möchte. Und wenn ich dies klar formuliere, und dann ist auch das die Aufgabe des Coaches, dir innerhalb von 6 Wochen erste positive Erlebnisse zu vermitteln. Denn gerade diese 6 Wochen sind so ein Motivationstief, was wir alle haben, wenn wir mit etwas beginnen. Und das ist auch immer so die Phase, wo viele abbrechen nach 6 bis 8 Wochen. Genau das kann ich in einem Sportverein natürlich sehr viel leichter, als wenn ich das alleine mache, wo ich nicht genau weiß, wie ich das mache, weil der Effekt sich vielleicht nicht einstellt. Aber so nach 6 Wochen angeleiteter Maßnahme bekomme ich dann eine Rückmeldung und sehe, aha, es hat sich etwas getan. Ich kann 3 Kilometer laufen, ich habe 1 Kilo abgenommen, ich kann 10 Liegestütze mehr oder wie auch immer. Das belohnt man sich dann. Vielleicht bekommt man vom Verein sogar ein T-Shirt geschenkt als Finisher dafür 6 Wochen. Die ersten 6 Wochen hast du durchgehalten. Und so ruft man sich so ein wenig ein quasi. Und wir wissen aus der Wissenschaft, dass wir etwa 60 bis 70 Mal etwas gemacht haben müssen, bis es dann richtig zu mir gehört. Und dann ist es keine Frage mehr der Disziplin, sondern dann ist es einfach eine Frage des Lusthabens darauf, es zu tun.
Wenn ich diesen Vertrag mit mir schließen will, Mischa, wie finde ich denn einen guten Verein für mich?
Ja, also einen guten Verein zu finden, da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Wir verweisen gerne auf die digitale Bewegungslandkarte des Deutschen Olympischen Sportbunds. Wir haben hier niedrigschwellig gewissermaßen via Postleitzahlsuche die Möglichkeit zu schauen, ortsnah, was es für Vereine gibt oder auch andere Bewegungsanbieter aus dem kommunalen Bereich oder auch Angebote im öffentlichen Raum. Einfach auf die BELA, wie wir sie kurz gesprochen nennen, die digitale Bewegungslandkarte gehen und sich einen Überblick verschaffen. Ich würde ganz gerne noch ergänzen, was Ingo eben gerade gesagt hat. Die Idee mit dem Finisher-T-Shirt finde ich hervorragend. Sollten wir unbedingt mal uns weitergehend Gedanken drüber machen. Wollte aber auch darauf hinweisen, es gibt ja harte Nüsse, die motivational wirklich schwer zu knacken sind. Hier empfiehlt sich vielleicht auch irgendwie die ärztliche Beratung und Begleitung. Wir haben ja mit der Bundesärztekammer das Rezept für Bewegung entwickelt und da hat der Arzt in der Präventionsberatung die Möglichkeit, auch nochmal auf die Dringlichkeit hinzuweisen Und aus Studien wissen wir sehr genau, dass über eine ärztliche Empfehlung dann die Wahrscheinlichkeit nochmal deutlich steigt, dass die Menschen den Weg in den Verein finden. Und wenn sie dann noch den Hinweis bekommen, dort gibt es auch Angebote mit Krankenkassenbezuschussung etc. Ist das ähnlich wie das die Idee eines selbst ausgemachten Vertrages mit sich selbst?
Ingo, wie kann ich mich motiviert halten, wenn ich den Einstieg dann mal geschafft habe? Wir haben ja so diesen klassischen Effekt. Erste eines Jahres melden sich ganz viele Leute beim Sportverein, beim Fitnessstudio, wo auch immer an. 31.01. kommt dann schon die Erkenntnis, 4 Wochen habe ich es durchgehalten, aber so wirklich Lust habe ich jetzt nicht mehr. Wie bleibe ich bei der Sache?
Ich habe ja gerade schon mal von diesen 6-Wochen-Fenstern gesprochen. Die muss man überstehen und dann das zweite 6-Wochen-Fenster kommt wieder. Da bin ich mir sehr sicher, weil da bin ich noch nicht stabil in meiner Erfindung, in meiner Empfindung, das zu tun. Das zweite ist, ich muss wirklich eine sportliche Aktivität gefunden haben, die mir ein positives Erlebnis vermittelt und die ich zum dritten auch richtig dosiert durchführe. Wenn ich zum Beispiel Sport treibe, bin ich nicht danach kaputt, sondern ich bin euphorisch, ich stehe pfeifend unter der Dusche, weil es immer ein schönes Erlebnis war. Und genau so sollte sportliche Aktivität auch sein. Und so sollte ich auch moderiert werden, es nicht zu überziehen und vor allen Dingen mir keine viel zu großen Ziele versprochen werden, denn das frustriert mich. Also ich muss schon mit einem Trainer eine realistische Zeitplanung vollziehen, was schaffe ich bis wann? Und zum Zweiten, wie viel muss ich dafür investieren, dass ich das erreiche? Und diese Parallelitäten, wenn man das entwickelt, sind quasi wie ein Trainingsplan, den braucht man ja in der Regel, da hält man sich auch gerne, wie ein Kochrezept für meine körperliche Fitness. Und wenn ich das dann versuche, ein wenig zu realisieren, merke ich auch, wie ich besser werde. Und das ist der eigentliche Schlüssel zum Erfolg, das Besserwerden zu erkennen. Und sei es, ich sehe im Spiegelbild, dass ich deutlich anders aussehe, eine deutlich bessere Haltung habe, sei es darum, dass ich besser zu Hause in meine Treppenstufen hochkomme oder sei es, dass ich die Radtour besser in meinem Sommerurlaub ausführen kann. Und wenn ich diese positiven Erlebnisse reflektiere auf das, was ich vorher investiert habe, also wie ein Return of Investment, ja, darum geht es letztendlich zu verspüren, dass es sich lohnt, etwas getan zu haben.
Ingo, verstehe ich dich richtig? Das heißt aber auch, dass es wirklich legitim ist, am Anfang auch zu sagen, ich probiere jetzt einfach mal Sachen aus. Ich gehe jetzt einmal zum Tanzen, ich gehe einmal zum Schwimmen, ich gehe einmal zur Leichtathletik und guck einfach, was hat mir jetzt richtig Spaß gemacht? Was ist ein Impuls für mich selber, der gut bei mir ankam, der sich richtig anfühlt und den Weg verfolge ich dann?
Und wo ist die Gruppe, mit der ich das machen kann? Denn auch ich passe ja auch nicht zu jedem Menschen. In der Tat ist Gesundheitssport wie ein Blumenstrauß, aus dem man sich seine Rose herauspickt. Man muss sie nur erstmal finden. Und wenn man seine Rose gefunden hat, dann gießt man sie einfach weiter, indem man weiter daran arbeitet. Genauso ist es. Das heißt, Vielfältigkeit und der Sport ist ja so voller bunter Facetten. Ich glaube, es gibt nicht die Sportart für uns alle, sondern es gibt die Sportart für dich, die in deine Umweltsituation, in deinen Kontextfaktoren am optimalsten hineinpasst.
Wenn ich das ein Stück weit ergänzen darf, ich fand die Ausführungen sehr schön und gut nachvollziehbar. Also den richtigen Sportverein für sich zu finden, die richtige Sportart, ist ja auch so ein bisschen wie die Suche nach dem richtigen Schuh. Es muss einfach passen. Und dieser Aspekt des Ausprobierens, das ist ja auch eine weitere Stärke der Sportvereine. Wir haben ja sozialverträgliche Gebühren, wir haben diese bunte Vielfalt an Möglichkeiten, an Sportarten etc., und wir haben Sportvereine, in denen jeder Mann, jede Frau willkommen ist, egal ob mit Migrationshintergrund oder nicht, ob mit Behinderung oder keine Behinderung. Und das sind Möglichkeiten, die wir noch viel mehr in die Nutzung bringen müssen. Und da braucht es gemeinsame Anstrengungen des DOSBs mit seinen Partnerorganisationen, um da wieder aufzuzeigen, wir haben hier in Deutschland etwas Einmaliges. Wir haben mit dieser Struktur des organisierten Sports, was seinesgleichen europaweit, weltweit sucht, 87.000 Sportvereine, die getragen sind durchs Ehrenamt, wo unheimlich viel passiert, wo Vergemeinschaftung hochgelebt wird und hochgehalten wird und auch eine Flächendeckung noch bis in jedes Dorf hinein. Also was ist denn der große Vorteil auch der Sportvereine? Man findet sie überall. Was gibt es auf den Dörfern noch? Meist die Freiwillige Feuerwehr und den örtlichen Sportverein. So. Aber das ist eine Stärke, das steht ja für Bewegung und für Sporttreiben. Und das ist unserer Auffassung nach nicht ausreichend genutzt.
Jetzt würde ich euch bitten, mal kreativ zu werden. Wenn Sport oder Gesundheitssport ein Medikament wäre, wie würdet ihr es bewerben? Was wäre euer Slogan?
Also ich würde sagen, Gesundheitssport ist deswegen gut, weil es hat keine Nebenwirkungen. Du brauchst keinen Beipackzettel zu lesen, sondern schluckst das Medikament und du wirst sehen, der Effekt stellt sich schnell ein.
Mischa?
Ja, das kann man nur noch ergänzen. Ich hätte ähnlich argumentiert, aber mit der schönsten Nebensache der Welt, mit der größten Leichtigkeit im modernen, schnelllebigen Alltag ist dieses Medikament Sport eines, das dringend zu nutzen ist. Es wäre grob fahrlässig, auch wenn es die Ärzteschaft nicht verschreiben oder empfehlen würde.
Mhm. Jetzt wollen wir noch mal ganz kurz drauf blicken, ob ihr selber Beispiele habt von Menschen, die, sage ich mal, ihr Leben komplett verändert haben, dadurch, dass sie mit Sport eingestiegen sind. Ingo, hast du Beispiele aus der Praxis?
Ach ja, natürlich. Leider ist es manchmal so, dass Menschen immer erstmal einen Nackenschlag brauchen, damit sie es tun. Aber das ist auch das Schöne. Auf der anderen Seite gibt es ja viele Nackenschläge, die man auch wieder kompensieren kann, die man wieder wegstecken kann. Und da haben wir natürlich in den 60er, 70er Jahren so begonnen, den Gesundheitssport besser aufzubauen. Ende der 70er Jahre begannen die Herzsportgruppen. Und das ist für mich so eine der entscheidenden Größen auch zu erkennen. Wie kann Sport, wo wir damals noch geächtet worden sind, was macht ihr da mit diesen kranken Menschen? Und wir erkennen mittlerweile, dass all diese wieder zurückkommen in den normalen Alltag. Und da erinnere ich mich an 2, 3 wirklich gute Beispiele. Ich habe die Gruppen damals auch geleitet, wo ich wirklich erkenne, und diese gibt immer noch eine Gruppe derer, die seit 35 Jahren bei uns sind. Und die haben alle einen Herzinfarkt gehabt. Und was machen sie jetzt? Sie haben sich zu einer Volleyballgruppe, wie meistens, zusammengefunden und kommen jetzt nicht mehr zum Reha-Sport, das war die Initialzündung, sondern sind es bei uns eine ganz stabile Volleyballgruppe, die übrigens auch sich zu Wettkämpfen manchmal, in Seniorenwettkämpfen quasi reist. Das ist sehr, sehr schön, weil eben das eine ganz stabile Sportgruppe wurde, initiiert durch einen kleinen kardialen Schaden dabei.
Mischa, wie ist es aus deiner Erfahrung?
Ja, auch ich habe im näheren Freundes- und Bekanntenkreis Personen, die beispielsweise einen leichten Herzinfarkt hatten oder eine Krebserkrankung und Ähnliches und dann gewissermaßen über den Sport auch wieder Sinn und Halt gefunden haben zum einen und gemerkt haben, dass es auch als Therapie, als therapeutisches Mittel gigantisch ist, was Sport und Bewegung bewirken kann und die das dann auch für ihre Präventionsleistung ganz selbstverständlich in den Alltag übertragen haben. Und es ist einfach schön zu sehen, wie Menschen, für die Sport vorher was schwer Zugängliches war, wo sie angeblich keine Zeit hatten, durch einen massiven Schuss vor den Bug, eine gesundheitliche Erkrankung, dann irgendwie doch noch den Weg zurückgefunden haben und jetzt die besten Beispiele und auch die besten Botschafter sind dafür, Leute, lasst es nicht so weit kommen wie bei mir selbst, sondern treibt von Anfang an regelmäßig Sport. Es ist so wichtig wie das tägliche Zähneputzen und das ist einfach schön zu sehen. Noch schöner wäre es, wenn natürlich dieser Schuss vom Bug nicht notwendig wäre. Mhm.
Wir sind schon bei der Abschlussrunde, die Zeit verfliegt. Ingo, was sollte jeder tun, der jetzt Lust bekommen hat, sich zu bewegen?
Ja, erst einmal Bewegungspunkte im Alltag sammeln. Das ist, glaube ich, erstmal die entscheidende Größe. Und Sitzzeiten minimieren, das wäre der erste Schritt. Das heißt also, man sollte erstmal bei sich selber anfangen, wie Bewegung einfach in den Alltag integriert werden kann. Und da die ganzen Trainingsstätten des Alltags, es gibt unendlich viele. Man nennt immer gerne das Treppenhaus und es ist in der Tat die wichtigste Trainingsstätte des Alltags. Aber es gibt auch viele andere Möglichkeiten. Barrieren findet man überall, Hindernisse, die man übersteigen muss, Wege, die man zurücklegen kann, die man auch wirklich mit dem eigenen Körper zurücklegen kann und nicht nur mit der E-Mobilität, sondern wirklich letztendlich auch mit eigener biologischer Kraft. Und ich glaube, das wäre der erste Schritt, zu erleben, wie schön Bewegung im Alltag ist und dass der Alltag viele Möglichkeiten dementsprechend bereitet. Also Bewegungspunkte des Alltags und vor allen Dingen stündlich die Sitzzeit unterbrechen. Das wäre für mich das wichtigste Signal.
Und da darf man sich selber, glaube ich, auch mal loben, ne? Wenn man mal den Umweg extra gegangen ist, vielleicht nicht ins Auto gestiegen ist, sondern mal den Kilometer zu Fuß zum Bäcker.
Oder der Parkplatz genau nicht immer vor der Tür ist, den man so, wieso steht der auf meinem Parkplatz, das ist doch meiner. Ja genau, da kann man sich drüber freuen.
Mischa, wie ist es bei dir? Welche Botschaft magst du den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben?
Also an der Stelle mache ich es gerne ganz kurz. Ergänzend zu den Ausführungen von Ingo verweise ich nochmal an dieser Stelle auf die digitale Bewegungslandkarte. Einfach mal draufgehen, sich einen Überblick über die zigtausend Angebote und die unterschiedlich gelagerten Angebote verschaffen und dann einfach den Mut aufbringen, Kontakt aufzunehmen und sich mal ein Angebot näher anzuschauen.
Bewegung muss nicht immer anstrengend sein, aber sie darf gerne mal ansteckend sein. Und vielleicht habt ihr in dieser Folge genau den Impuls gefunden, den es jetzt gebraucht hat, um den nächsten Schritt zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir wollen es nochmal wiederholen. Wenn ihr euch jetzt denkt, okay, ich hätte Lust, aber wo fange ich an? Dann haben wir noch einen Tipp für euch. Sport Deutschland hat nämlich die Bewegungslandkarte. Mischa hat es eben angesprochen. Dort findet ihr Sport- und Bewegungsangebote direkt in eurer Nähe. Wunderbar gegliedert mit einer Karte, wo man sich ganz interaktiv durchklicken kann. Egal ob Anfängerin, WiedereinsteigerInnen oder Sportprofi. Einfach reinschauen unter www.bewegungslandkarte.de. Ich sage vielen herzlichen Dank. Professor Ingo Frohböse und Dr. Mischa Kleber, danke.
Sehr gerne.
Sehr gerne und danke an dich, Daniel.
Abonniert gerne diesen Podcast, teilt ihn mit Menschen, die auch ein bisschen mehr Bewegung in ihrem Leben brauchen könnten und kommt natürlich in Bewegung. Bis zur nächsten Folge, bleibt bitte gesund in Sport Deutschland. Oh, und jetzt hoch von der Couch. Tschüss.